ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich mag besonders Gespräche, von denen ich weiß, dass sie das Potenzial haben, besondere Gespräche zu werden. So wie zuletzt bei Deutschlands beliebtesten Förster Peter Wohlleben, Schauspieler Daniel Zillmann oder den Bonnies.
Ich glaube, das war Ami oder irgendeine Alltagsperson, die dann ganz böse an der Tür des Therapeuten geklopft hat und meinte, hey, was ist das denn für eine schlechte Klinik? Ich bin hier seit über einem Monat und hatte nie ein Gespräch. Und der Therapeut meinte dann, so, Frau Leben, Sie sind dreimal die Woche bei mir.
In dieser Folge tauchen wir ein in das ganz eigene Universum der Sophie Hunger.
Talk mit Thies.
Die Musikindustrie ist höllisch. Es ist ein Haifischbecken.
Ja.
Dass ich da irgendwie einen Platz gefunden habe, das hat auch viel mit Zufall und mit Glück zu tun. Der war so bekannt dafür, dass er sich vor die Bühne gelegt hat und mit geschlossenen Augen am Boden liegend die Musik gehört hat, um den Fehler nicht zu machen, auf etwas Äußerliches zu achten. Wenn man an etwas arbeiten möchte, das ein bisschen Komplex und Tiefe hat,
ja,
kann man nicht gleichzeitig im Internet herumfliegen. Das ist irgendwie nicht. Das ist wie wenn du irgendwie ein Tennismatch gewinnen willst und aber die ganze Zeit dir jemand Tomaten ins Gesicht wirft. Ich bin halt so ein bisschen der nervöse Typ. Also ich muss dann schnell aufstehen und mich mit etwas beschäftigen.
Weil du dann in dich selbst reinhorchen musst.
Ja, schrecklich. Ja.
Und da Dinge entdeckst, vor denen du eigentlich dein Leben lang weggelaufen
bist.
Nein,
dass da nichts ist. Davor, dass da nichts ist. Oh, such a perfect day. I'm glad I spent it with you.
Oh, da war ganz viel, was wir gesehen haben. Sophie Hunger kommt aus der Schweiz. Sie ist als Diplomatentochter mehrfach umgezogen. Sie ist eine der eigenwilligsten Musikerinnen in Europa. Ihre Musik bewegt sich irgendwo zwischen Jazz, Indie, Folk, Elektro, Chanson. Kein Album klingt wie das andere. Sie singt in 4 Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch und Schweizerdeutsch. Ihre Texte sind oft rätselhaft und sehr poetisch. Sie tritt selten im Fernsehen auf, macht keine Werbung, will unabhängig bleiben. Sie hat sozusagen ihr eigenes künstlerisches Universum erschaffen, abseits des Mainstreams und trotzdem international sehr erfolgreich. Eine, die sich ständig neu erfindet, die auch nicht gefallen will. Sie will einfach nur berühren oder auch irritieren. Nun hat Sophie Hunger ihren ersten Roman geschrieben und der heißt so wie eines ihrer klassischen Stücke, Walzer für Niemand. Eine Geschichte, die von einer Freundschaft handelt zwischen einer Erzählerin, einem Mädchen und ihrem besten Freund Niemand. Es gibt viele autobiografische Parallelen. Auch die beiden Hauptfiguren leben zunächst mal im Spiegel bei Bern. Sie sind Diplomatenkinder, sie ziehen oft um. Aber da, wo sie eigentlich leben, das ist nicht ihre unmittelbare Umgebung, sondern die Musik. Und am glücklichsten sind sie, wenn sie sich in ihrer Plattensammlung verlieren, wenn sie im Atlas die Welt nach Bandnamen neu kartografieren. Dieser Roman ist sehr poetisch und voller Fantasie. 2 Sätze zum Beispiel daraus. Das, was wir einander zu sagen scheuten, alles Wissen und Missen, das ich in 25 Jahren Schweigen angesammelt hatte, kroch aus diesen Lautsprecherlöchern wie Larven aus befallenem Kirschenfleisch. Oder die Nadel des Plattenspielers ähnelt einer sacht geöffneten Körperstelle und ist dabei empfindlich wie eine frische Wunde. All das ist ganz typisch Sophie Hunger. Und ich war so gespannt auf sie, denn meine Freundin Anke Engelke, mit der ich den Podcast Viva der Tagliebling habe, ist großer Fan von Sophie Hunger und hatte sie auch schon 2-mal in einer Fernsehsendung zu Gast. Und war sich nicht so ganz sicher, wie das werden würde mit uns beiden. Sie war sogar ein bisschen skeptisch, weil Sophie in der Vergangenheit ja sehr eigen sein konnte. Und das hat mich erst recht gereizt. Ich war also sehr gespannt und war auch ein bisschen unsicher, wie das jetzt wohl laufen würde. Was kann man mit ihr machen? Was kann man sie fragen? Hat sie Lust, auf bestimmte Dinge zu antworten? Gibt sie Antworten, die Menschen verstehen und nachvollziehen können? Naja, und dann war es soweit. Wir haben uns in Berlin getroffen. Und schon bei der Begrüßung habe ich gemerkt, wie herzlich Sophie Hunger ist. Ich war erstmal sehr erfreut, dass sie pünktlich war. Ist sie immer, sagt sie. Wie ein Schweizer Uhrwerk bin ich. Dafür würde sie aber permanent Dinge verlieren und liegen lassen. Ich solle doch also bitte mit aufpassen und sie am Ende des Gesprächs daran erinnern, alles mitzunehmen. In der Sekunde wusste ich schon, das wird ein besonderes und auch vermutlich ein richtig schönes Gespräch. Und ich habe eine Person erlebt, die offen, herzlich, humorvoll, originell, intelligent, klug, manchmal ein bisschen schräg ist. Es gibt keine tollere Gesprächspartnerin. Es hat richtig Spaß gemacht und war so ein kleiner Ritt durch das Sophie-Hunger-Universum. Ob es nun um Ideen geht, die unter der Dusche entwickelt werden müssen, Frauenbewegung in der Schweiz, die besonderen Charakteristiken der Walserinnen, die nur 3 oder 4 Finger hatten, ein Bergvolk früher, von dem Sophie selber abstammt, ihre Liebe zu Roger Federer und eine neue Nationalhymne, die sie gerade schreibt. Für mich war dieses Gespräch pures Vergnügen. Ich hoffe, für euch auch. Und wenn ihr Sophie noch nicht kennt bisher, seid neugierig auf sie.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Ja, guten Tag. Hallo, Christian.
Frisch von der Gletscherzunge ins deutsche Flachland gerutscht.
Ja, genau. Von der Gletscherzunge ist aber nicht mehr so viel übrig. Das heißt, ich musste noch ein bisschen gehen.
Auch gleich wieder sozialkritisch hier so. Herzlich willkommen. Wir sind hier in Berlin. Du warst pünktlich,
ja.
Was für dich Gewohnheit ist.
Ja, ich bin sehr pünktlich, ja.
Ein Schweizer Uhrwerk. Bist du sowieso typisch schweizerisch?
Jetzt sind wir schon mittendrin. Es gibt bestimmte Eigenschaften, die ich habe, die aber von einer alten Schweiz, von der alten Eidgenossenschaft, von einer sozusagen präzivilisierten Zeit, da habe ich noch ein paar Eigenschaften mitgenommen.
Wie zum Beispiel?
Ich würde sagen, eine bestimmte übernatürliche Kräfte. Nein, so einen widerständlerischen Geist. Mhm. Die Neigung zu mit autoritären Dingen schlecht umgehen zu können. Mhm. Ja, aber auch immer die Hoffnung, also immer zu denken, auch wenn es jetzt schon seit 2 Jahren minus 30 Grad ist, der Tag wird kommen, wo ich wieder unter einer Palme liege.
Und zwar in Zürich.
Ja, wahrscheinlich bald, ja.
Und zwar in Zürich. Übernatürliche Kräfte, interessant. Hast du schon einen Löffel verbogen?
Ich bin mir nicht sicher.
Ich habe schon mal einen Löffel verbogen.
Ah ja?
Mit Uri Geller. Ist der nicht auch Schweizer sogar?
Ah.
Nee, der ist was ganz anderes, oder? Nee,
das weiß ich nicht. Ich weiß
nicht. Okay, es klingt halt durch Uri.
Ja,
klingt ja. So schweizerisch.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es ist. Ich habe mal vom Fernseher einmal aber nur geschafft, einen Löffel verbogen.
Oh,
was ist
gut.
Das Übernatürlichste, was du geschafft hast schon?
Na, es gibt, in der Schweiz gibt es ja die Walserinnen. Das ist so, dass ein bisschen das germanische Urvolk der Deutschschweiz, die vor 1000 bis 1500 Jahren die hochalpinen Gegend kolonisiert haben. Aber man muss ja sagen, sie mussten niemanden vertreiben, weil da war keiner, weil niemand wäre so blöd gewesen, sich zu sagen, da sollte man seinen Hof haben,
ja,
weil da nichts mehr wächst und es ist immer kalt und es ist sehr unwirtlich. Aber genau da wollten die Walserinnen leben und haben, wie gesagt, die Alpen da über 1500 Meter kolonisiert. Und sie waren wohl sehr starke, widerspenstige, robuste Wesen mit vielleicht auch einem gewissen Eigensinn. Vielleicht waren sie auch einfach sehr banal. Und das kann ja manchmal auch faszinierend wirken. aber ja, das ist so. Und die Familie Hunger, aus der ich stamme, stammt ab von Walserinnen.
Ja.
Und es gibt in meiner Familie so ein bisschen, das hat so was Mythologisches ein bisschen, dass wenn man sich schwach fühlt, dass man dann diese Geister versucht wieder anzurufen und dann quasi weiterkommt.
Wie machen die Walserinnen das? Was ist geblieben?
Also die Walserinnen haben zum Beispiel oft nur 3 oder 4 Finger, weil die anderen abgefroren sind. Also das kann man erkennen an den Skeletten, die jetzt überall auftauen in den Bergen. Weil das Auftauen ist ja eigentlich ein Zeichen des Klimawandels, was sehr schlecht ist für unsere Spezies. Aber es kommen halt auch gewisse Sachen zutage, was dann auch manchmal neue Erkenntnisse gibt. Wie zum Beispiel, dass die Walserinnen oft nur 3 oder 4 Finger hatten. Und trotzdem haben sie ja alles geschafft. Also, dass man vielleicht nicht immer über alle Möglichkeiten verfügen muss, um irgendwas hinzukriegen.
Die ja auch eine große Rolle spielen in deinem Roman, diese Walserinnen. Wann haben die dich das erste Mal fasziniert?
Ja, ich glaube, das war schon ganz früh, also als ich so von diesen Geschichten gehört habe. Ich kann nur sagen, ich habe von Marina Abramović ihre Biografie gelesen und da gibt es diese eine Seite, wo man ein Foto von ihrer Mutter sieht, die war so eine Partisanenkämpferin im alten Jugoslawien und sie schreibt da Marina, dass dieses Bild für sie auch immer wieder in ihren Performances, also sie hat ja ganz verrückte Performances gemacht, zum Beispiel, dass ihr Mann, der hieß auch Juri, oder? Juval, nein.
Nicht Uri, aber Juri?
Ja, so. Alter. Ähnlich, er hat ihr mit einem...
Flitzebogen?
Ja, mit einem Flitzebogen.
Also ich weiß es nur, weil du gerade das zeigst, körperlich.
Ja, ein Flitzebogen gerade die Sehne auf ihr Gesicht und das so gehalten, aber über, ich weiß nicht, 24 Stunden. Und da braucht sie nur eine kleine Schwäche und dieser Pfeil würde dann sich in ihr Gesicht bohren. Und das war so eine typische Marina Abramović-Performance, das auszuhalten. Und sie hat gesagt, ja, sie hat dann immer oft an dieses Bild gedacht von der Mutter, die auf diesem Pferd reitet und sich, ja, versucht, sich zu befreien. Und so ähnlich war vielleicht diese Walserin-Mythologie, die hat so eine ähnliche Aufgabe jetzt in meinem Kopf.
Was ist die erste Geschichte denn, die du über die Walserin als kleines Kind gehört hast, die sich festgebrannt hat?
Ja, dass sie, wenn sie in der Landschaft waren und es war dunkel und der Mond war geschlossen, also klein, also wie sagen, ein abnehmender Mond.
Aber es ist der geschlossene
wenig,
Mond.
Wenig Licht natürlich, dass sie durch so akustische Signale die Distanz zu den Felswänden bemessen konnten.
Wie Fledermäuse, ne?
Ja, wie Fledermäuse.
So, ein Echolot aber oder?
Haben vielleicht nicht die Fledermäuse das den Walserinnen abgeschaut? Das könnte auch sein.
Wer war zuerst da? Wie haben die das gemacht?
Die haben das gemacht, indem sie hatten so einen Zungenschnalzen, so ein Klicksonar nennt man das.
Ja.
So ungefähr. Oder mit in die Hände geklatscht. Oder sie haben Steine geworfen. So ähnlich, ja. Und sie konnten also das Gelände abhören. Sie konnten sich so orientieren und auch dadurch eigentlich nicht verloren gehen.
Ist das vielleicht ein Mythos oder ist das sehr belegt? Ist ja noch gar nicht so lange her eigentlich.
Ja, ne? es gibt keine schriftlichen Belege dazu. Das ist alles orale Geschichte, Oral History. Aber bei Dingen, die verschriftlicht werden, muss man ja auch immer aufpassen. So neutral ist das ja dann meistens nicht.
Nein. Du, vier Leute beobachten einen Verkehrsunfall an einer Züricher Kreuzung.
Ja.
Du kriegst vier verschiedene Versionen.
Oder die Postkarten, die man aus den Ferien kriegt, wo immer steht, alles ist wunderbar. Und zwei Wochen später hört man, dass das Paar sich getrennt hat. Was schreibt man auf die Postkarte und was ist wirklich geschehen?
Hast du das auch so, wenn du mit Menschen sprichst und man ist in einer kleinen Runde und sie tun immer so, als sei alles ganz toll und du weißt als Einziger in der Runde, dass da so viele Probleme sind, denen geht es total schlecht und trotzdem in dieser großen Runde verkünden sie einfach nur, wie toll alles ist. Ich kriege da mal so innerlich so eine kleine Aggression.
Ja, dann sollte man vielleicht so größere Gruppen meiden.
Ja.
Und mit guten Freunden eigentlich nur so im Zwiegespräch sein.
Ja. Oder auch mit sich alleine eigentlich.
Ja.
Kannst du gut mit dir alleine sein? Dieses Alleinsein, was auch ein großes Thema in diesem Roman ist. Was hast du für ein Verhältnis zum Alleinsein?
Ich glaube, also ich war in meiner Kindheit, wir sind viel umgezogen und wir waren wahrscheinlich dadurch ein bisschen öfter allein, weil man muss sich ja immer zuerst überall einleben und man kennt am Anfang niemanden und dann muss man Vertrauen fassen und so. Manchmal muss man auch die Sprache noch lernen. So, also war ich wahrscheinlich schon mehr alleine, aber ich habe sehr schnell angefangen, mit Musik mich zu beschäftigen. Und das war dann meine Gesellschaft sozusagen. Und die war infinit. Also ich war eigentlich das Gefühl von Einsamkeit als Bedrohung kenne ich, glaube ich, schlecht. Oder ich habe einfach diesen Trick ganz früh gefunden. Und ich habe vielleicht auch kein sehr großes Interesse an mir selbst.
Ach, es ist so.
Also ja, ich bin immer erstaunt, wenn so Freunde erzählen, was sie alles unternehmen, um sich besser kennenzulernen. Dann denke ich immer so, ja, das ist, also ich denke dann immer, aber ist das nicht auch eine Zeitverschwendung? Weil ich glaube nicht, dass man besonders viel über sich lernen kann in einer isolierten Situation. Ich glaube, wir sind, wer wir sind in Bezug auf andere und in dem, was wir tun.
Ja.
Also und deswegen, also ich, es ist ein bisschen wenn man ein Schachspiel ansieht, wenn man jetzt eine Figur nimmt, zum Beispiel ein Pferd und wenn man das aus dem Schachspiel rausnimmt, dann kann das ja gar nichts mehr. Dann kann man sagen, ja, es kann zwei vor und eins nach rechts oder links, aber das kann es ja nur, wenn es auf diesem Brett steht mit den anderen, entfaltet es irgendeine Bedeutung, und so ähnlich sehe ich das auch. Also viele Therapeuten würden scheitern. Ich habe nichts zu erzählen in so einem abgeschlossenen, in so einer abgeschlossenen Situation.
Vielleicht bilden sich Menschen auch nur ein, dass sie mehr über sich selber erfahren und projizieren vielleicht Dinge von außen auf sich, die vielleicht gar nicht aus innen kommen.
Ja.
Ich finde es interessant. Du bist die Erste, die einfach sagt, ich glaube nicht, dass man eigentlich wirklich selbst viel über sich erfahren kann, wenn man mit sich alleine ist. Das ist eine Theorie, die ich so noch nie gehört habe.
Wirklich?
Also nein, alle sagen immer das andere.
Nein, also das bin ich ganz, ganz stark überzeugt davon. Das ist ganz sicher richtig, was ich sage. Und alle anderen haben es falsch gelernt.
Nee, das ist definitiv so, weil wir beiden schon zu zweit sind.
Ja, genau. Also, wir könnten jetzt einen Club machen.
Das ist definitiv so.
Vielleicht schaffen wir es ins Europaparlament.
Würdest du gerne?
Oh, jetzt habe ich mich hier ein bisschen... Nein, ich würde nicht gerne. Ich glaube, das ist wirklich viel Arbeit.
Ich muss kurz mal fragen. Es ist ja aus der Schweiz niemand im Europaparlament.
Nein,
logischerweise.
Schweiz,
also ihr wollt ja nicht Europa.
Das
ihr
ist
wollt
ja die
nicht.
Große Kränkung für alle alle offenherzigen, europäisch denkenden, liebenden Menschen ist das ja die große Kränkung, dass wir keine Rolle spielen darin. Also wir sind doch, wir zahlen, glaube ich, viel, aber wir haben nichts zu sagen.
Wo zahlt ihr?
Wir müssen in die Europäische Union viel Geld zahlen, damit wir Teil des Schengen-Systems sind. Und das brauchen wir natürlich, weil unsere Wirtschaft sonst kollabiert. Ja. Weil wir haben ja, anders als zum Beispiel Saudi-Arabien, wir haben kein Öl, wir haben Kristalle in den Gruften der Berge. Ja. Es gibt auch extra Menschen, die diese Kristalle suchen. Die heißen Strahler bei uns. Das ist ein Beruf, aber den man nur neben dem eigentlichen Beruf ausübt. Also Strahler, die gehen in die Kluften der Berge und ziehen da die Kristalle raus. Und das ist sehr interessant, weil das sind zum Teil Kristalle, die da schon seit Hunderttausenden von Jahren stecken. Und auch das ist etwas, was die Walserinnen, also Strahler sind meistens Walserinnen. Das war ein Teil ihrer Aufgabe. Das war etwas vom Wenigen, womit sie Handel treiben konnten. Es war ein bisschen das Gold der Alpen, sind diese Kristalle.
Ja. Hast du dir auch Geschichten für die Walserinnen ausgedacht? Denn deine Protagonistin... Was denn? Was lachst du jetzt?
Nein, das ist einfach so süß, ja.
Weil's alles ausgedacht ist. Es gibt diese eine schöne Geschichte von dem ersten Song, den deine Protagonistin, die ja dann auch Musikerin wird und ihre Erfüllung auf der Bühne findet, die sie schreibt. Und das ist diese Gladys Glass.
Ja.
Aber nicht Gladys Glass, da fehlt doch noch was. Musst du jetzt auch überlegen?
Ja, jetzt muss
ich
auch
überlegen.
Ach, das
ist ja super. Das Lustige ist, dass ich ihn eigentlich irgendwo aufgeschrieben habe, aber ich finde es nirgendwo. Das ist
Sister Gladys Glass.
Sister Gladys Glass.
Mhm.
Gibt es dazu wirklich einen Mythos? Oder ist das ein Mythos, den du dazu erfunden hast?
Ich glaube, es gibt ihn wirklich. Aber wo ich den jetzt zum ersten Mal gehört habe, das könnte ich dir nicht sagen. Ob es vielleicht in einem Traum stattgefunden hat?
Ja.
Ja, also die Idee ist, also die Legende ist, dass ein Walser Mädchen und ihr Großvater wird von der Familie isoliert, weil er wahrscheinlich Tuberkulose hat, würde man heute sagen. Um aber am Familienleben teilzunehmen, baut man ihm so ein kleines Zimmer mit Glasscheiben, aus dem er dann das Geschehen sehen kann. Er hat aber keinen direkten Kontakt zu der Familie. Und das Mädchen liebt seinen Großvater sehr und versucht, ihn dann speziell zu unterhalten, indem sie vor diesen Glasscheiben Sachen aufführt und auch allerlei hinträgt, also so ganze Vögelnester und die wenigen Pflanzen, die da blühen da oben. Also das ist die Legende.
Ja, so sind die Walserinnen.
Ja, der Großvater stirbt dann aber trotzdem, weil er so gebannt ist von den Aufführungen seiner Enkelin, dass er vergisst zu essen und dann eigentlich verhungert.
Das ist trotzdem eine so schöne Geschichte.
Und dann erkennt das kleine Mädchen, wie viel Einfluss ihre Darbietung auf ihn gehabt haben. Aber man, vielleicht könnte man auch sagen, vielleicht war es für ihn besser, diese kurze Zeit noch zu leben mit all dem, was seine Enkelin ihm geschenkt hat, als ohne und dafür viel länger.
Ich mag diesen Satz und das Bild. Sie wirft sich, so oft es geht, in Höhensprüngen am Fenster vorbei.
Ja, genau. sie ist klein und damit er sie sieht, muss sie immer springen. Ja. Und versucht dann in dem Moment, wo sie in sein Visier kommt, einen möglichst klaren Ausdruck zu haben.
Es ist sozusagen die Parallelhandlung zu der Geschichte von der Protagonistin mit ihrem Freund. Könnte aber auch eine Freundin sein, ich bin nicht ganz sicher, rein theoretisch. Niemand heißt sie. Und die beiden sozusagen gehen durch das Leben, haben ähnliche Biografien. Beide sind auch Töchter von Militärattachés, müssen auch oft reisen. Da sind biografische Parallelen natürlich zu dir. Diese Wege trennen sich dann, als sie dann auf der Bühne ihre Erfüllung findet und niemand, ihr Gegenspieler, ihre Gegenspielerin. Hast du an ein männliches, ein weibliches gedacht?
Ich glaube, niemand ist schon klar männlich konnotiert. Er hat ja auch Eigenschaften, also er wird ja sehr plastisch dargestellt.
Ja,
er hat zum Beispiel schon sehr früh viele Haare und Bartwuchs.
Ja, so wie die Walserin früher.
Ja. und ja, das würde ich schon sagen, dass er ein männliches Wesen darstellt.
Ich hatte die Vermutung, vielleicht ist es doch wirklich eine Frau. Weil eben das große Steckenpferd von Niemand eben die Geschichte der Walserin ist, die parallel dann erzählt wird. Mhm. Ja, dieser kleine historische Abriss. Mhm. Aber deswegen hatte ich ganz kurz gedacht, na, vielleicht ist es doch eine Frau. Mhm. Ist auf jeden Fall so die Parallelgeschichte dazu. Es ist ja überhaupt ein Wunder, dass du es geschafft hast, einen Roman zu schreiben, trotz der Kinder, die mittlerweile in deinem Leben sind.
Yes.
Und du hast vor, ich glaube, knapp 10 Jahren hast du noch gesagt, Kinder haben und Musikerin sein parallel, das geht nicht. Erinnerst du dich an diese Sätze?
Nein, nicht so genau, aber ich würde sagen, es stimmt eigentlich immer noch.
Du, ich habe es in der Annabelle gelesen damals, weißt du, in der Annabelle aus der Schweiz.
Ja. Nein, ich glaube schon, dass diese Vereinbarkeitsdiskussion manchmal nicht ganz ehrlich ist. Also ich glaube, es ist unmöglich für Mütter im gleichen Maße an allem wieder teilzunehmen wie Väter. Das ist auch nicht, also das hat ja auch einen biologischen Ursprung. Also wenn man halt so viele Monate schwanger ist und dann die Postpartum, also das ist, also wenn es jetzt Olympische Spiele gäbe und der eine hätte sich vorbereitet 10 Monate lang und die andere wäre schwanger gewesen, ist dann ziemlich klar, wer dann gewinnt, oder? Also ich glaube eher, dass wir sagen müssen, wir müssen am Wettbewerb, der stattfindet, was ändern und nicht versuchen es so hinzubiegen, dass alle immer noch daran teilnehmen können. Das ist eigentlich der Wahnsinn, oder? Und ich finde, also reiche Gesellschaften wie unsere, wie Westeuropa und so, sollten eigentlich, also wenn wir es nicht schaffen, unsere Gesellschaft so zu bauen, dass man einfach mit Glück und Zeit und Ruhe und Raum Kinder haben kann, was genau haben wir dann erreicht? Also Kinder brauchen das ja auch. Es ist ja nicht nur für die Eltern, die wieder was leisten wollen.
Du hast also 2 Jahre lang keine Streaming-Serien geguckt abends, sondern immer geschrieben, ein paar Seiten.
Ja, ich habe auch vorher nie Streaming-Serien. Das ist auch
also wieder, vorher auch nicht?
Nein, ich bin so kein visueller Mensch. Ich kann so Kino, Filme und so, das sagt mir nichts.
Nur in den Worten, gerne
ja,
visuell.
Ja, ich würde schon sagen.
Die mächtiger sind für dich wahrscheinlich als die Bilder, die dir fertig präsentiert werden. Das ist dir zu einfach.
Ich weiß nicht, ja, oder vielleicht ist es mir auch zu schwer. Ich kann nur so mit, ein Element genügt mir, so das Hören. Aber wenn dann alles zusammenkommt, dann muss man es auch noch angucken. Und das Schlimmste wäre, wenn man es bald auch noch riechen kann. Dann steige ich aus.
Ja. War es denn trotzdem für dich, also anstrengend, das jetzt zu schreiben? Oder war es die perfekte Feierabendbeschäftigung? Denn eigentlich, man hat ja keine Feierabend. Ich meine, du wirst abends um 20 Uhr, wenn Kinder im Bett sind, und die sind jetzt 2, 3 Jahre, also auch du wirst einfach komplett fertig gewesen sein abends.
Ja. Ich habe mir Zeit genommen. Mein Verlag hat mir auch Zeit gegeben. Also ich habe fast eben 3 Jahre gebraucht, um dieses schmale Buch, wie meine Lektorin es so sympathisch nennt.
Ach, hat sie gesagt? Ja, 190 oder sowas, so 170 Seiten.
Zu schreiben, aber es war, ich hatte so einen Trick. Ich habe mir immer vorgenommen, über die Dinge nachzudenken, sodass, wenn ich dann die Zeit hatte, es aufzuschreiben, dass ich es nur noch hinschreiben musste. Also zum Beispiel unter der Dusche hat man ja kurz Zeit. Ja. Meistens ist man ja dann alleine. Ja. Da habe ich mir immer gesagt, okay, beim nächsten Duschen musst du dir überlegen, was er ist zum Beispiel. Oder wie kannst du die Figur von Chins, einen Menschen, den du verachtest, so beschreiben, ohne eben verachtend über ihn zu sprechen. Also es ist ja gar nicht einfach, oder? Etwas zu beschreiben, das man widerwärtig findet, aber trotzdem irgendwie anständig zu bleiben oder menschlich zu bleiben. Das ist ja gar nicht so einfach. Und da habe ich mir so diese Aufgaben gesetzt. Okay, beim nächsten Duschen musst du darüber nachdenken. Beim nächsten, keine Ahnung, kochen musst du dies und jenes herstellen. Und dann, wenn ich dann die Zeit hatte, mich hinzusetzen, habe ich das dann einfach hingeschrieben.
Konntest du es dir denn immer merken, bevor du aus der Dusche warst? War es immer noch alles da?
Nein, aber ich habe dann so mit der Diktierfunktion, übrigens eine sehr gute Sache, wenn man Kinder hat, die Diktierfunktion, habe ich dann einfach so kleine Stichworte ins Telefon gesprochen.
Im Bad schon?
Ja, zum Teil, ja.
Denn ich kenne das nach dem Aufwachen. Man hat ja so oft in diesem Halbschlaf, wenn man schon so gut wie wach ist, mega Ideen.
Ja.
Und denkt, muss ich mir nachher notieren? Du wartest 5 Minuten. Komplett weg.
Ja.
Und seitdem weiß ich, man muss immer alles sofort aufschreiben.
Ja, das stimmt. Und das sind überhaupt ja ganz interessante Orte im Leben. Das kennt doch jeder. Diese Phasen, wo man so transitorische Phasen, wo man noch nicht wach ist, aber auch nicht mehr schläft zum Beispiel.
Mhm.
Und wo man so eine Tür hat ins Unterbewusstsein, die aber nicht zugeklebt ist mit irgendwelchen ganz aktuellen biografischen Dingen, so fast ein bisschen einen Kontakt hat zur Ewigkeit oder so. Und wenn man es schafft, wenn man das jetzt anschaut wie ein Teich, wenn man es schafft, jetzt diese Fische, ein paar von den Fischen noch so zu greifen und mitzunehmen, wieder in die andere Welt, auf die andere Seite, dann hat man eigentlich schon viel erreicht.
Fische, interessant, dass du Fische nennst.
Ja, und vor allen Dingen ist es eigentlich blöd, dass ich Fische, weil es ist relativ schwer, Fische zu packen, oder? Weil die flitschen dann sofort, flutschen wieder raus aus der Hand. Es müssten Steine vielleicht sein.
Ah, Steine.
Aber das ist dann wieder schweres Material. Nun ja.
Lieber Fische. Mit dem Kescher halt. Man muss sie einfach keschern und rüberholen. Ja. Es ist auch, glaube ich, die Phase, wo man luzide träumt. Hast du das schon mal gemacht, geschafft?
Was ist das schon wieder?
So luzides Träumen, das findet in der Regel wirklich früh morgens statt, wenn man keine Tiefschlafphase mehr hat.
Mhm.
Ganz oft, wenn man das erste Mal wach war und dann nochmal aber wirklich wieder richtig schläft, dann ist es so flach, dass man also dort die größten Chancen hat, luzide zu träumen. Das heißt, du kannst deinen Traum steuern.
Oh.
Du bist dir also dessen bewusst, was du gerade machst, und du kannst diesen Traum ganz bewusst steuern. Ich glaube, ich habe aus Versehen das schon mal 1-2 Mal geschafft. Es gibt aber Menschen, die das regelmäßig machen. Wenn du das trainierst, dann kannst du das. Und es muss ein total irre tolles Gefühl sein. Du kannst ganz bewusst machen, was du möchtest in diesen luziden Träumen.
Und
Wachträume, Klarträume heißen die auf Deutsch.
Und das ist eigentlich das unehrliche Versprechen des Ultrakapitalismus ist, dass wir das in der Wahrheit tun können. Dass wir nur wissen müssen, was wir wollen, und dann passiert es. Ja.
Der Kapitalismus ist ein ewiger Klartraum.
Ja.
Wie schön, dass du das Duschen erwähnst, weil man unter der Dusche unglaubliche Ideen und Einfälle hat. Das passiert wirklich, mir passiert es regelmäßig unter der Dusche. Und Ray Cokes, der früher mal bei MTV moderiert hat, der hat in seinem Buch auch geschrieben, warum das so ist.
Okay.
Und ich bin nicht mehr ganz sicher, was er gesagt hat. Aber eine Erklärung ist zum Beispiel, dass die Wärme deine Hirnrinde so durchbluten lässt, oder es wird weicher dadurch.
Ja.
Und dann kommen solche Ideen. Auf der anderen Seite bist du mit dem Duschen so mit anderen Dingen beschäftigt, dass du immer so nicht zwanghaft an etwas denken musst, sondern Duschen ist die Haupttätigkeit. Und dann kommt das Unterbewusstsein und klatscht dir ein paar schöne Ideen einfach.
Mhm.
Weißt du, vor den Weg. Und ich finde das so irre, wie oft beim Duschen Ideen kommen.
Mhm.
Du kennst das aber.
Mhm. Ja, ich finde auch.
Hast du die Idee für einen Song? Unter der Dusche gab.
Ja. Ich
für
würde
welchen?
Auch sagen, für welchen? gerade neulich hatte ich die schöne Aufgabe, die schöne kleine Aufgabe, eine neue Nationalhymne zu schreiben für die Schweiz, weil wir haben, wie viele Länder, eine relativ alte Nationalhymne, die auch textlich jetzt nicht mehr unbedingt alle Teile unserer Demokratie abholt, also eigentlich nur den einen. Und so sollte ich also einen neuen Nationalhymne schreiben zum Jubiläum der Frauenbewegung in der Schweiz, weil die, bei uns ist das ja alles noch nicht lange her, dass wir wählen können, 1971. Und die hatten also Geburtstag, 125 Jahre alt wurde diese Frauen, also Alliance F heißen die, Dachverband der Frauenverbände, und die sind eigentlich sozusagen unsere Demokratiemacherinnen. Und da haben die gesagt, könntest du uns bitte eine neue Nationalhymne schreiben?
Aber nur für sie oder ist die ganze Schweiz damit einverstanden?
Nein, also zunächst einmal nur für sie, für ihr Jubiläum. Und ich habe dann das gesagt, also ich habe gesagt, ich kann das versuchen. Und das habe ich sehr viel unter der Dusche mir versucht vorzustellen, wie man das aufbauen müsste. Also dass man eigentlich zunächst die Vergangenheit ansprechen muss, also singen muss zu den Frauen, die nicht mehr da sind, dann zu den Frauen, die jetzt hier sind und dann zu denen, die noch kommen. Ja. Solche Sachen, also mehr so zu ordnen, aber es ist auch wieder so wie eine Vorbereitung. Also wenn man sich dann hinsetzt, hat man schon so einen kleinen Rahmen und so, oder so Beutel, die man dann füllen kann. Aber die liegen dann schon da und das hilft.
Hast du schon geschrieben? Hast du fertig geschrieben schon?
Ja, ich habe eine erste Version dann da gespielt mit einem Chor von den Sängerinnen vom Basler Konservatorium, also von der Jazzschule. Das war sehr, sehr schön. Und da kamen auch die Ministerinnen kamen und so. Also wir haben ja nicht eine Kanzlerin sozusagen, sondern wir haben 7 Minister. Und ja, das war ein sehr schöner, berührender Anlass. Gerade auch, weil das bei uns halt alles noch nicht so lange her ist. Und man hat dann die Bilder gesehen von den Demonstrationen. Und ich meine, meine Mutter zum Beispiel, die war, als sie zum ersten Mal wählen konnte, schon 6 oder 27. Die hatte schon Jura studiert. Also, und dann endlich kam es dazu. Und das muss man, also es ist noch ganz nah und entsprechend auch wichtig, dass man also einerseits diese Liebe zurückgibt, also dieses Danke sagen, aber sich auch bewusst ist, dass man das ja weiterführen muss.
Wie lautet die erste Zeile?
Ich sing für die, die nicht mehr sind. Und dann geht's so weiter. Und aus denen unser... ich weiß nicht mehr auswendig. Es ist auch, also was mir auch wichtig war, ich wollte nicht eine neue Melodie schreiben, sondern ich habe die alte genommen und sie ein bisschen verändert. Also sozusagen auch da der Versuch, die Vergangenheit nicht zu zerstören, also dieses Tabula Rasa oder von dem viele so, sagen wir ein bisschen, sowohl Linksextreme wie auch wahrscheinlich Rechtsextreme träumen, so dieses Zerstören
Cancel
der Gegenwart.
Culture,
ja, ich glaube, das ist keine kluge Idee, sondern das mitzunehmen, das Alte, und halt zu verwandeln, so eine Metamorphose. Ja, also die Melodie ist sehr nah am Original, aber sie verändert sich dann, je länger das die Hymne dauert. Und was ich auch noch sagen muss, sie ist im Chor gesungen. Also vieles ist unisono. Also es ist eben nicht auch das wieder, dass es nicht eine Stimme ist, sondern eine Gruppe.
Ich hätte mir damals, als es die Wiedervereinigung gegeben hat, ich hätte mir so eine neue Hymne gewünscht.
Mhm.
Ich weiß auch nicht, ich finde die Hymne okay, aber andere haben so euphorische Hymnen, so positive, die nicht so tragend sind. Und das wäre ein toller Neustart gewesen, auch für beide Teile dieses Landes. Mhm. Wo warst du zu der Zeit? Wo warst du
1989 waren wir noch in London.
Ach, da wart ihr in London.
Ja.
Noch, mit deiner Familie, Vater Diplomat.
Ja, genau. Aber ich kann mich gut daran erinnern, weil wir durften dann ausnahmsweise an dem Tag bis spät Fernseh schauen mit meinen Eltern. Weil ich habe so gemerkt, es kam so eine Stimmung auf, die haben nicht mehr realisiert, wie spät es war und dass wir überhaupt noch da waren. So der ganze Fokus war auf diesem Ereignis. Und ja, kann ich mich sehr gut erinnern. Das und die Ermordung von Ceausescu, das waren so meine ersten Erinnerungen an so politische Ereignisse.
Interessant, die Ermordung Ceausescus.
Ja, das war an Weihnachten. Ich glaube 88, kann das sein?
Da habe ich zum Beispiel keine aktive Erinnerung dran.
Komisch.
Cool.
Ja, und ich weiß noch, dass meine Mutter hat, das kam am Fernsehen damals und man hat das gezeigt, weil das wurde gefilmt, wie er und seine Frau ermordet wurden. Und meine Mutter hat ihre Hand vor meine Augen gehalten. Aber zwischen zwei von ihren Fingern, vielleicht auch, weil sie Walserin ist, war da so eine kleine...
Hat sie nur vier Finger?
Nein, sie hat schon fünf, aber die sind irgendwie vielleicht ein bisschen... Ja, die streben in verschiedene Richtungen. Mhm. Und da hat sich also so eine kleine Spalt eröffnet und dann konnte ich das eben sehen. Und bis heute weiß ich, das war nicht gut, dass ich das gesehen habe. Es gibt schon, ich finde, es ist schon sehr wichtig, was wir unseren Kindern wann zeigen, was sie zum ersten Mal sehen. Mhm. Also, dass ich das gesehen habe, wie man denen ins Gesicht geschossen hat, das war keine gute Idee. Also ich habe das ja gemacht, ja. Ich habe da durchgespienzlet, wie man sagt auf Schweizer. Ich habe durchgespienzlet.
Du hast ja auch eine der großen, sag ich mal, Figuren der Frauenbewegung in der Schweiz, hast du ja auch verewigt
Mark
im
Rostin.
Roman. Genau. Hier auf Seite 45 war es, glaube ich. Auf 45, ja, da heißt es nämlich so ganz süß, du nennst den niemand auch der Stummi.
Ja.
Ja, der Stummi, weil der sehr selten etwas gesagt hat und wenn, dann hat er etwas von einem Selbstgespräch, so hast du das formuliert. Also, er war selten auf Dialog ausgerichtet, so wie die Gedenktafeln in der Berner Altstadt. Und dann kommt eine Gedenktafel für Marthe Gostelli und die ist aber nicht echt. Ich hab's recherchiert. Du brauchst dir jetzt gar nicht überlegen, was du jetzt sagst. Ich hab das recherchiert.
Wie so in so einem Gangsterfilm, wollt ihr kurz gucken, ist das jetzt, hat der jetzt ein Pokerfest oder weiß das wirklich?
Ich hab's wirklich recherchiert, wobei ich nicht weiß, ob diese Gedenktafel bei ihr wirklich in Bern steht, aber für Bern habe ich keine gefunden. Ich fand nur den Anfang so herrlich, wie es in deinem Buch steht, in deinem Roman. Hier verzweifelte vom 21. Februar 1970 bis zum 7. Februar 1971 Marthe Gostelli, Führerin der Helvetischen Revolution und Gründerin der Schweizer Demokratie. Und dann habe ich mir gedacht, wie cool sind die Schweizer? Mhm. Eine Plakette, auf der steht, hier Verzweifelte. Mhm. Das wäre originell gewesen.
Ja, ja, und ich alles, was ich tue, ist ja eigentlich insgeheim der Versuch, solche Dinge dann auszulösen, dass diese Plakette mal da steht, weil die gibt es tatsächlich nicht. Und auch an unserem Bundeshaus, das ist wo der Sitz der Regierung, da gibt es zwei große Jahreszahlen. Die eine ist 1291 oder sowas, also wo die alte Eidgenossenschaft diesen Urschwur, das ist ja alles ein Märchen, aber gut, das. Und dann der zweite ist 1848, als wir eine Verfassung gemacht haben. Und dann fehlt aber eben dieses 1971. Das müsste da ja dann auch stehen. Weil da, erst ab da hat ja das Volk als ganz, also Demokratie heißt ja die Macht des Volkes, oder? Die Macht des Volkes.
Genau, würde ich sagen, jawohl.
Und erst da könnte man argumentieren, wenn man jetzt ein bisschen streng, nein, man muss es so sagen. Erst ab da ist eigentlich das Volk als Ganzes repräsentiert. Entsprechend müsste eigentlich der Nationalfeiertag das Eintreten der Frauen als Stimmberechtigte sein.
Und was war der 7. Februar 71?
Das war der Tag.
Und der 21. hätte es, ach nee, der 21. Februar 70 ist...
Ist der wahrscheinlich der Beginn dieser Kampagne.
Ja.
Bei uns ist das eben so, wenn man eine Idee hat, dann kann man eine Initiative machen. Zum Beispiel, wenn man sagt, wir möchten, dass es Bären gibt. Dass es wieder Bären gibt bei uns. Dann kann man, wenn man 100.000 Unterschriften gesammelt hat, kommt es zu einer Volksinitiative.
Ja. Ist das eine gute Sache?
Es kann sehr gut sein, aber wir haben ja auch noch eine Verfassung. Also was man zum Beispiel jetzt nicht sagen könnte, ist, wir machen eine Initiative, wir wollen, dass alle Menschen mit braunen Haaren erhängt werden. Das kann man nicht machen, weil das ist dann verfassungswidrig.
Ja.
Also es gibt schon so ein paar Leitplanken.
Mhm. Gehst du immer hin, wenn Abstimmung ist?
Ja, ich versuche es, aber hey, ich habe es auch schon ein paar Mal nicht geschafft.
Wo lebst du jetzt eigentlich zurzeit? Zürich oder wo bist du zu Hause?
Ich bin so immer noch zwischen Deutschland und der Schweiz zu Hause.
Also bist du in Berlin sogar zu Hause?
Nein. Auch, ja.
Auch?
Ja.
Ah, okay. Ich dachte, deine Berliner Jahre liegen hinter dir.
Nein.
Mittlerweile wärst du zurückgekehrt in den Schoß der eigentlichen Heimat.
Nein, also da muss ich Tupac Shakur zitieren. You can get me out of the gutter, but you can't get the gutter out of me. Ich bin aus Berlin weggegangen, aber Berlin geht nicht aus mir weg.
Guck mal. in Berlin. Welches Songzitat passt für dich zu diesem Morgen? Denn auch da hast du ja gerade wieder so ein Songzitat gehabt. Auch in deinem Roman leben die beiden Protagonistinnen auch davon, dass sie immer wieder passende Songs haben zur Situation, passende Zeilen zur Situation. Heute Morgen, dieser Morgen, ist ein relativ sonniger Morgen in Berlin. Ja. Welcher Songtitel, welche Songzeile passt gut?
Um dir ein Kompliment zu machen, könnte man sagen, oh, such a perfect day, I'm glad I spent it with you.
Okay, du könntest aber auch auf die Sonne beziehen, natürlich.
Ah, ja, das kann ich auch.
Theoretisch gesehen. Ja. Also, ich will jetzt das nicht für mich beanspruchen.
Und ich glaube, im Original, was er ja, Lou Reed, wenn er damit gemeint hat, waren ja seine Drogen.
Lass mich deine Droge sein. Was die beiden verbindet in all ihrer Einsamkeit und den ganzen Ortswechseln, das ist ja die Musik. Und es sind Plattensammlungen, die faszinieren. Wie groß war deine Plattensammlung auf ihrem Höhepunkt, deine persönliche?
Ja, es tut mir leid, dass ich enttäuschen muss. Ich habe nicht so eine große.
Mir ist es egal. Ja. Ich finde auch, wenn du eine kleine hast. Aber finde ich eigentlich noch viel interessanter, die.
Ja, ich habe eine kleine Plattensammlung, aber ich habe ein paar ganz schöne Aufnahmen, zum Beispiel von Archie Shepp, Jazzmusiker, so Avantgarde-Jazz, die sehr, glaube ich, sehr rar ist. Ich habe von Nina Simone, viele Platten von Nina Simone. Das war überhaupt wahrscheinlich so der wichtigste oder so das erste Gesangserlebnis, also so, wo ich so eine Stimme gehört habe und gemerkt habe, ich möchte dahin und egal, was jetzt um mich herum passiert, ich möchte dieser Stimme folgen und ich will dahin gehen, wo die herkommt. Das war Nina Simone. Insbesondere das Album In Concert, wo sie in der Carnegie Hall 1964 gespielt hat.
Und mit da, wo sie herkommt, meinst du den Gesangsstil?
Ja,
oder?
Nein, da, wo die Stimme herkommt. Also wie wenn man so am Meer ist und denkt, oh, ich möchte dahin zurück, wo der es begonnen hat. Und dann geht man alles hinterher und dann kommt man zum Fluss und dann geht man den Berg hoch und auf einmal stimmt man dann an der Quelle, wo es nur ein Tropfen ist, der dann da beginnt.
Ja.
So wollte ich zu ihr zugehen.
Und ihre Stimme, wo kommt sie her?
Ja, das ist eine gute Frage. Also im Buch, niemand sagt, die Stimme käme aus dem Herzen, aber die Protagonistin sagt, nein, sie käme aus den Nieren und aus den Füßen, aus den Fußnägeln, aus dem Geschlecht, aus den Haaren und sammelt sich dann und steigt hoch und wie so Dampf, der dann aus dem Mund strömt.
Ja. Nein, das ist auch wieder...
Aber und auch die Stimme beginnt vielleicht nicht nur mit einem selbst, sondern sie kommt vielleicht schon aus der Vergangenheit. Vielleicht trägt die Stimme auch Teile von den Stimmen davor, also von den Eltern, von den Großeltern, von den Geräuschen, die sie gehört haben. Das ist möglicherweise alles in der eigenen Stimme dabei.
Nina Simone ist also dabei. Hast du Vinylplatten noch? Bist du auch so ein Vinyl-Fan oder hast du nur Vinyl?
Nein, ich habe Vinyl und CDs.
CDs.
Von den CDs aber nur noch die, wo ich wirklich so einen, also die so prägend waren irgendwie. Also so, ja, halt viel Hip-Hop, ehrlich gesagt, viel eben Tupac Shakur oder I Am.
Radiohead.
Radiohead natürlich, habe ich immer noch alle.
Götter von dir.
Ja, habe ich immer noch alle. Das ist schon ein Problem, wenn plötzlich die Pablo Honey oder The Bands nicht mehr dasteht, dann bin ich ein bisschen schwach an dem Tag.
Gut abgesichert vor den zwei Kindern?
Ja, nein, eben leider nicht mehr so gut. Ja. Achso.
Oh, wie?
Also. Ja, die nehmen das alles raus und die machen dann neue Kombinationen zwischen den Covern und den Inhalten.
Sophie, das ist voll der Anfängerfehler.
Ja, ich weiß, man sollte es nicht da auf der Höhe.
Nein, definitiv nicht. Dieser Roman ist natürlich, wie man das auch von dir kennt, er ist sehr poetisch, er ist geheimnisvoll. Du bist ja auch gern ein Mysterium, oder? Also du bist gerne ein Mysterium, oder nicht?
Ich weiß es nicht. Ich habe keine sehr guten kriminalistischen Fähigkeiten mir selber gegenüber.
Mit anderen Worten, du schreibst Dinge, von denen du selber gar nicht weißt, was sie bedeuten.
Ja, ich glaube, es interessiert mich einfach nicht so, Ich mag es, irgendwie die Welt zu erleben und daraus was zu machen.
Warst du deinen Eltern manchmal ein Mysterium?
Ja, das müssen sie meine Eltern fragen. Das musst du meine Eltern fragen.
Na, aber die werden es ja schon ab und zu mal geäußert haben. Sophie, wir verstehen dich nicht.
Nein, das, ich glaube, also meine Eltern, wenn ich jetzt was ist ganz positiv sagen darf, waren insgeheim, glaube ich, immer der Meinung, dass Kunst oder Musik eigentlich das Beste ist, was man im Leben machen kann, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Also sie sind beide Juristen, aber ich merke oft, dass sie gerne vielleicht auch so etwas gemacht hätten. Und auch uns Kindern eigentlich nie gesagt haben, ja, das mit der Kunst, das kann man schon machen, aber das ist ein Hobby und die eigentlichen Berufe sind woanders. Das war bei uns eigentlich umgekehrt. Das ist wie so, ja, Juristerei, das kann man schon machen oder so, aber das ist eigentlich nicht das ist nicht das Sahnehäubchen der Schöpfung, liegt woanders. Mhm. Ich glaube, das ist natürlich eine sehr privilegierte Ausgangslage, aber das hat sicher was ausgelöst.
Ja, du hast ja auch als Musikerin dir deine Rules of Fire einmal mal festgelegt, taucht ja auch auf bei deiner Protagonistin. Das heißt, man möchte seine Songs nicht erklären, sich auch nie verstellen, jemandem irgendwas zuliebe, irgendwas tun. Also galten diese Rules of Fire auch für deine Eltern?
Nein, ich glaube, aber die Rules of Fire, ich meine, das ist...
Kommt der Name von dir, Rules of Fire?
Ich glaube, ja.
Okay.
Aber das sind natürlich so fatalistische Ideen. Also die Ich-Erzählerin befindet sich in einem unglaublich extremen, in einer ganz extremen Geisteshaltung, die ja irgendwo auch unerträglich ist. Also sie hat überhaupt keine Flexibilität und Toleranz für irgendwas. Sie hat ganz klare Vorstellungen und es ist alles schwarz und weiß. Und Gott sei Dank befreit sie sich dann aus diesem selbstgebauten Gefängnis, das sie mit niemand kreiert. Und das ist auch das, was ich gesucht habe in der für die Geschichte, dass es eine hoffnungsvolle Geschichte ist. Also zu zeigen, wie viel so eine Obsession, wie viel das auslösen kann, auch wie viel es schaffen kann. Einsamkeit produziert ja auch viel, aber es zerstört auch viel und sich davon zu befreien.
Sie empfindet ja dann diese Befreiung auch auf der Bühne. Musik ist die Konstante im Leben, egal wo Sie hinziehen. Was ist so der Grund oder wer ist der Grund, dass du Musikerin werden wolltest? Wann hattest du diesen Moment für dich, in dem du gefühlt hast, ja, hier bin ich angekommen. Ich bin Musikerin.
Ja, das glaube ich, der Moment ist bei mir noch nicht eingetroffen. Also ich kann nur beschreiben, dass ich schon immer eine große Anziehung gehabt habe zur Musik und auch so ein Gefühl von Wohlempfinden in der Musik. Also dass so plötzlich alles eine gewisse Harmonie hatte. Und wenn die Musik vorbei war, eigentlich wieder eher alles ein bisschen schwer verständlich war. Aber innerhalb der Musik so etwas ganz Harmonisches und Komplettes und Vollkommenes für mich, also ich empfand und immer noch empfinde. Aber das ist ja das eine, die sozusagen die Liebe zur Musik oder die Beziehung zur Musik, oder es kann ja auch was ganz anderes sein, es kann ja auch irgendwas anderes sein. Und das andere ist dann das Berufliche, also dass man davon leben kann, die Industrie, sozusagen die ganz rationale Ebene davon. Und das konnte ich nur bedingt beeinflussen. Also ich hatte viel Glück auch. Ich habe genau im richtigen Moment einen Manager kennengelernt, der mich sehr gut verstanden hat, der gespürt hat, wie man mich nehmen muss, was man mit mir so nicht machen sollte und so. Und auch die Musikindustrie ist höllisch. Es ist ein Haifischbecken, dass ich da irgendwie einen Platz gefunden habe, das hat auch viel mit Zufall und mit Glück zu tun, glaube
ich. Was sollte man mit dir nicht machen? Was hat er erkannt gleich?
Ja, er hat zum Beispiel von Anfang an ganz kurze Verträge immer nur mit mir unterschrieben, sei es für die Plattenhäuser oder das Publishing. Also es gibt so verschiedene Sachen, die man dann, Partnerschaften, die man dann hat. Und das waren immer kurze Verträge. Also wir konnten immer wieder reagieren. Wenn irgendwas nicht gut ging, konnte man sich verändern. Und
heißt ja auch weniger Sicherheit natürlich, weniger finanzielle Sicherheit.
Ja, das stimmt. Aber da hatten wir eben auch Glück, dass wir so schnell, ich habe sehr schnell Tickets verkauft. Und das hilft, wenn man, weil dann ist man sofort selbstständig und man hat dann auch eine gewisse Autonomie gegenüber den anderen. Weil man weiß, okay, wenn wir auf Tour gehen, dann zahlt sich das aus, wir brauchen gar keine Partner und so. Das ist das. Und Und bis heute, also ich bin heute in der Situation, dass ich keine, also ich bin künstlerisch vollkommen frei. Und ich habe überhaupt keine Verträge mehr. Und das gibt's, also ich kenne niemanden, der in meiner Situation das hat. Und das muss ich alles meinem, das hat alles mein Manager so für mich gebaut. Also Patrick David heißt der. Mhm. Und das, ja, es war mein großes Glück, dass es ihn gab.
Und den hast du von Anfang an gehabt, seit 2008 oder?
Ja, ich wurde eingeladen im Radio in Lausanne. Ich habe meine ersten paar Lieder auf damals MySpace hochgeladen. Das war so das erste Social Media Tool, das es gab. Und ich habe so ein Foto von Essen, von so einem gedeckten Tisch mit Essen, so viel Hunger und die ersten 5 Songs. Und dann hat das Radio in der welschen Schweiz, die französische Schweiz. Ich als Zürcherin, für mich war das wie Hollywood, so was, die Franzosen rufen an. Das
ist ein anderes Land eigentlich,
ja,
oder, der
komplett,
Teil der
da
Schweiz.
Da war ich schon 10 Meter höher als am Tag davor. Und dann haben die angerufen, ja, ich soll kommen und da spielen. Dann bin ich dahin, damals noch mit meinem Posaunisten Michael Fluch. Dann haben wir da diese drei Songs, die wir hatten, einfach gespielt. Und da war Patrick David und hat das gesehen und dann ist er danach zu mir gekommen und hat gesagt, darf ich dich begleiten oder so. Da hat das angefangen. Das ist jetzt fast 20 Jahre, ja.
Witzig. Gab es gerade in der frühen Zeit diesen einen Auftritt, der für dich alles verändert hat, der sozusagen richtungsweisend war für den Rest deines Lebens?
Ich glaube, es gab so 2, 3 von denen. Also der eine war in Paris, im Bataclan, als Vorband von Stefan Eicher. Da kam dann auch der Chef der damaligen Universal Jazz Frankreich. Das war noch so alte Schule, es war so ein älterer Mann mit großem Bart und der hat sich die Shows immer nicht angeschaut, sondern der war so bekannt dafür, dass er sich vor die Bühne gelegt hat und mit geschlossenen Augen am Boden liegend die Musik gehört hat, um den Fehler nicht zu machen, auf etwas Äußerliches zu achten, sondern wirklich zu hören, was können die Künstler? Und das hat er dann da auch gemacht und darauf hatte ich dann meinen ersten Plattenvertrag bei Universal Jazz Frankreich. Und der andere, ein anderer war ein Auftritt, an den ich mich erinnere, wo ich ein bisschen erschrocken bin. Das war in Zürich im Schauspielhaus, in der Box, im Schiffbau, wo auf einmal nach der Show kam so Securitas und haben mich so wie von der Bühne begleitet, weil die Leute so auf die Bühne gedrängt sind. Da habe ich so plötzlich gemerkt, es ist nicht mehr, es geht nicht mehr, es geht plötzlich um was anderes. Also es hat so eine größere Energie bekommen.
Ja.
Und dann am Schluss natürlich dann auch Glastonbury, solche Shows, die vergisst man nie.
Erste Schweizer Künstlerin, die bei Glastonbury, dem großen Festival, eingeladen
wurde.
Ja, und
es war so aufregend, weil ich stand da, es war auf der John Peel Stage. Es war nicht irgendwie so eine popelige kleine Bühne im Off-Programm.
Berühmter Radiomoderator, der so alternative Musik bei der BBC einfach gefeatured hat. Ja, John Peel, der von John Peel gespielt wurde, der wurde bekannt erstmal. Ja. Wir reden von richtig alternativer Musik. Also nach ihm ist eine der Bühnen benannt.
Genau, auf der John Peel Stage. Und dann stand ich so da und es sollte gleich losgehen, irgendwie 5 Minuten vor Showtime. Und auf einmal geht auf der John Peel Stage der ganze Strom aus. Und ich drehe mich so um zu meiner Band und zu Patrick David und wir sagen nichts, aber wir schauen uns an, wir sagen, ja, wir haben es bis hierhin geschafft, quasi bis an den Rand. Der eine Fuß ist schon auf der Bühne gewesen, aber es ist passiert nicht, es wird nicht passieren. Und dann haben wir da gewartet. Mit jeder Minute dachte ich, ja, es wird nicht mehr passieren, weil es muss ja weitergehen. Die nächste Band kommt danach, das waren, glaube ich, The Foes.
Okay.
Und dann ist aber dann mirakulöserweise nach 10 Minuten die Energie, der Strom wieder angegangen und wir haben dann die Show gespielt. Aber es war nochmal so kurz, wie so kurz vor der Hochzeit, wo du merkst, oh nein, ich habe den Ring vergessen. Und dann schickst du deine besten Freunde los und die suchen überall und dann findet einer den Ring dann doch und es kann weitergehen.
Und das war ein großartiger Auftritt.
Ja, das war echt, also... Ja, das war wirklich sehr, also ich kann mich sehr gut daran erinnern.
Ja. England ist ja auch einer der Orte, in denen du gewohnt hast. Also ich glaube, du bist ja umgezogen mit deinen Eltern ganz oft. In Düsseldorf habt ihr gewohnt, Bern, Zürich, London zwischendurch. Welcher Ort fehlt noch? Gab es noch einen fünften?
Nein, also ich meine, mein Vater ist ja dann nach Iran Okay. Und da war ich, in der Zeit war ich viel bei ihm im Iran, weil ich nicht wusste, was ich in meinem Leben machen soll. Also es war nach der Schule und bevor ich quasi Geld verdient habe mit der Musik, lagen so 6, 7 Jahre. Also für alle, die jetzt zuhören und jung sind und denken, sie sind wie so ein kleiner Plastik, eine Plastikente in einem Sturm, der so auf den Wellen so random irgendwie. So ging es mir 7 Jahre lang. Also von nach der Schule bis das dann so Form annahm, habe ich allerlei gemacht und immer wieder Studien abgebrochen und so. Und in der Zeit war ich sehr viel bei meinem Vater im Iran. Okay. Und warum erzähle ich das? Ja, das war auch noch so eine wichtige Station.
Was hast du aus England mitgenommen? Da ist die junge Sophie, England sehr cool, auch in der Musik damals sehr weit vorne. Die neuen Trends waren alle da. Was hat England mit dir gemacht? Ist ja auch so ein schön skurriles Land. Ich finde, England passt auch gut zu dir.
Ja.
Weil die Engländer sozusagen das Skurrile in sich tragen.
Ja, ja, genau. Es ist immer alles Tragik und Komik. Also Shakespeare ist alles immer noch Shakespeare. Jeder Witz ist eigentlich auch das Veräußern einer ganz tiefen Angst oder eines Traumas. Also es ist immer alles so zweideutig. Ja, England war, also es hat mir sicher die Sprache und die Kultur geschenkt, die ich ja dann später viel benutzt habe. Aber ich war auch auf einer sehr lustigen Schule. Ah. Und zwar auf meiner Schule haben die im Curriculum gesagt, es ist wichtig, dass die Kinder, also, und wir sprechen hier von 4-Jährigen, es ist sehr wichtig, dass die 4-Jährigen Sanskrit lernen als erste Zweitsprache. Und Sanskrit ist ein bisschen wie Latein, das spricht man eigentlich nicht mehr, sondern nur noch so in religiösen Kontexten.
Ja.
Aber es gilt halt so rein formal als so eine der formal elegantesten Sprachen und auch eine indoeuropäische Grundsprache, also aus der heraus man dann ganz vieles ableiten kann. Also ich glaube, eine Zeit lang hat man sogar gesagt, eigentlich müsste das Kodieren auf Sanskrit aufgebaut sein. Es hat so diese Präzision und diese formale Eleganz. Und also sollten wir Sanskrit lernen. Dann waren wir halt so eine Gruppe von so kleinen 4-Jährigen, die wahrscheinlich die Hälfte noch die Hose voll hatten und haben Sanskrit gelernt. Und die haben auch was Spezielles in der Vokal, also das Alphabet im Sanskrit ist nach phonetisch, also vom Mund her, die Laute, die man machen kann. Es beginnt im Hals und geht dann nach vorne im Mund. Und so ist das Alphabet aufgebaut.
Mhm.
Und die Idee ist eigentlich, dass auch die Worte und die Sätze immer in so einer Harmonie, also man verbindet alle Worte. Da gibt es ganz viele Regeln, wie man die verbindet, damit sie möglichst sanft ineinander übergehen. Also da ist schon ganz viel eigentlich Rhythmus, Poesie, Metrik angelegt, die aber immer das Ziel hat, schön zu sein. Also das ist schon ein sehr künstlerischer Gedanke. Und das haben wir da gelernt und genau. Und wir hatten auch so komische Sachen wie zum Beispiel The Pause. Wir mussten immer vor der Stunde und nach der Stunde musste jeder in sich gehen. Aber hier auch das Lustige war nicht, um Kontakt mit sich selber aufzunehmen, sondern in sich gehen und die Verbindung zu den anderen suchen in sich. Also das Entleeren der eigenen Eigenschaften, um das Gemeinsame mit den einen anderen zu finden. Das war die sehr bescheidene Aufgabe, die man uns da immer jeden Tag, in jeder Stunde.
Hat es gut funktioniert für dich?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich bin
Kannst
so...
Kannst du Sanskrit noch ein bisschen? Konntest du es damals?
Nein. Ja, wahrscheinlich können. Wir haben, das war wahrscheinlich sehr... ja, das ist, wenn ein kleiner Junge Bagger spielt. Kann er Bagger fahren? Ich glaube nicht. Aber natürlich kann er Bagger fahren, oder
sie. Er kann Sanskrit spielen.
Ja, wir haben Sanskrit gespielt, genau. Aber ja, es zeigt einfach so auch diese...
Und du voll sauer, ich will aber Latein.
Ja, nein, das kam später, das war eine Katastrophe. Ich habe ja mal versucht, irgendwann wollte ich Germanistik studieren und dann hieß es, du musst das Latein haben. Und dann habe ich gehört, dass es in München, dass man das in einem Monat lernen kann. Und dann habe ich mich da angemeldet, habe ich da einen Monat gelebt in München, in diesem Studentendorf da, beim Stadion.
Ah, Olympiadorf, wofür die Olympischen Spiele waren.
Ja, genau.
Also das Olympiadorf.
Ja, genau. Da habe ich dann gewohnt, einen Sommer lang, und habe versucht, in einem Monat Latein zu lernen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Ich habe genau irgendwie 2 Tage an dieser Schule verbracht und danach nur noch im Biergarten. Aber ja.
Nichts mit Latein.
Nichts mit Latein.
Nicht mal das kleine Latein.
Nicht mal das klitzekleine Latein. Ja.
Dann hast du Deutschland ja eigentlich auch wirklich ganz gut kennengelernt schon, denn ihr habt auch eine Zeit lang in Bonn sogar gewohnt.
Ja.
Wie war die Zeit in Bonn?
Ja, das war also im Nachhinein sehr gut, weil ich habe Hochdeutsch gelernt. Also viele Schweizer können ja nur schlecht Deutsch. Mhm. Und da habe ich Hochdeutsch gelernt. Und sonst war es war halt so die Zeit der Pubertät. Es war nicht ganz glücklich, so der Zeitpunkt dieses Umbruchs. Okay, ja. Aber mein Gott, lieber eine intensive Teenagerzeit als dann später durchdrehen, denke ich manchmal.
Ein Ort, an den du ja auch gerne mal wieder zurückkehrst, ist Köln. Du hast neulich ein Posting gemacht.
Ja.
Obwohl, ja wirklich, ich glaube, du hast insgesamt 20 Postings bei Instagram gemacht bisher. Also quasi nicht.
Jetzt quasi nicht, ja.
Du bist ja also non-existent.
Ja.
Ja, ich persönlich glaube, dass das sehr glücklich macht.
Ja, ich glaube auch.
Weil du brauchst es nicht.
Ja, ich habe auch, jedes Jahr nehme ich mir so ein bisschen was vor. Und in den Jahren davor habe ich gesagt, the revolution will not be televised. Das war so mein Mantra. Und das hieß auch kein nichts konsumieren vom Internet und so. Das hilft schon. Und es hilft auch, also muss es auch nicht so überheblich sagen, es ist wirklich so konzentriert an etwas, wenn man etwas an etwas arbeiten möchte, das ein bisschen Komplex und Tiefe hat, kann man nicht gleichzeitig im Internet herumfliegen. Das ist irgendwie nicht, das geht nicht. Das ist wie wenn du irgendwie ein Tennismatch gewinnen willst und aber die ganze Zeit dir jemand Tomaten ins Gesicht wirft.
Tennismatch.
Ja.
Also du bist Tennisfan, garantiert. Denn irgendwo taucht diese wunderschöne kleine Formulierung auf. Es wird auf jeden Fall während eines Matchballs von Serena Williams taucht irgendwo auf. Bist du seit Roger Fan? Also, denn ihr habt ja wirklich als ein super... Und Roger ist ja deutschsprachiger Schweizer, ne?
Ja, ja. Sein deutschsprachiger Schweizer aus Basel.
Ja, aus Basel, genau.
Ich muss vielleicht auch sagen, als wir in London gewohnt hatten, haben wir in Wimbledon gewohnt. Im Süden der Stadt, also nach... Ja, und ja, was kann ich mehr sagen? Wenn man in Wimbledon aufgewachsen ist, dann hat man einen Bezug zum Tennis.
Absolut.
Und ja, Roger Federer ist Schweizer, Basler, hat aber eine südafrikanische Mutter. Und ja, es war und ist der beste Tennisspieler der Welt.
Und ich meine mich zu erinnern, dass du irgendwann mal gesagt hast, wenn Roger Federer an dem Tag verloren hat, dann ist meine Setliste am Abend eine andere.
Ja.
Stimmt das?
Ja, ist ein bisschen erbärmlich, ne? Aber es war schon, es hat mich eine Zeit lang, noch bevor ich Kinder hatte und sozusagen ein echtes Leben, habe ich mich dann so ein bisschen hineingesteigert heimliche Freundschaften er weiß noch nichts von unserer tiefen Verbindung.
Mittlerweile immer noch nicht?
Nein, ich glaube nicht.
Wie oft bist du ihm begegnet?
Noch nie.
Das ist nicht dein Ernst?
Nein, man kann Roger Federer nicht begegnen. Und außerdem, ich bin auch, wenn ich jemanden sehe, den ich bewundere, dann werde ich sehr zurückhaltend. Also ich würde ihn auch nicht ansprechen oder so.
Aber ihr seid doch auf Augenhöhe. Es gibt in der Schweiz doch keine Hierarchien.
Ja, aber ich möchte ihn eigentlich gar nicht kennen als Menschen. Ich glaube, er ist nur als Tennisspieler vollkommen. Also ich glaube nicht, es ist nicht nötig. Also es wäre viel zu banal, glaube ich.
So, eines also der letzten Bilder, das du gepostet hast, ist mit meiner besten Freundin. Und du hast geschrieben, nachdem ich in Köln bereits schon viele Gefahren überstand,
mit Anke Engelke,
siehe Foto, komme ich nun voller Freude und Dankbarkeit mit meinem neuen Buch zur Lesung. Ja. Und du hast ein Schwarz-Weiß-Bild gepostet aus einer Fernsehsendung, die Anke Engelke, Anke hat Zeit, damals gemacht hat. Und du warst, glaube ich, zweimal zu Gast bei ihr.
Ja.
Und ich habe Anke das gesagt. Wir sprechen in unserem Podcast, wie war der Tag, Liebling, immer mal wieder über dich.
Ja,
weil
Anke, wirklich.
Anke liebt es ja auch und geht auf deine Konzerte und so. Und immer mal wieder taucht Sophie auf. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, Sophie hat ein Bild von dir geteilt, wo sie hinter dir sitzt, quasi im Publikum und macht dir so Hasenohren.
Ja.
Warum hast du das Bild gepostet?
Ja, weil ich liebe dieses Bild einfach. Also erstens mal, weil ich Anke Engelke, eine der tollsten Frauen in der Öffentlichkeit, finde, die es gibt in Deutschland immer noch. Und ich weiß, dass sie das wahrscheinlich nicht so mag, wenn man ihr so Komplimente macht.
Ja, wird sie überleben.
Wird sie überleben,
ja,
oder? Aber ich liebe sie sehr und sie hat mich auch wirklich unterstützt durch ihre Einladungen, weil die Musik, die ich mache, ist jetzt nicht unbedingt, es ist ja jetzt nicht sehr, sehr kommerziell und für mich ist es nicht immer, es war nicht immer offensichtlich, dass man eingeladen wird an solche Orte. Und sie hat mich immer eingeladen und auch unterstützen, indem ich ihre Unterstützung gespürt habe. Ich glaube, das ist manchmal fast wichtiger, dass man so, gerade als Frau, dass man so spürt, die Schwestern hinter einem und die sind da und die sehen dich und die halten dich so über die Zeit durch.
Ja.
So, das ist Anke Engelke für mich. Und ich finde es sehr lustig, weil da ist ja noch Lian Lavast auch noch auf dem Bild.
Okay.
Eine sehr junge Lian Lavast, die da auch eingeladen war. Und ja, einfach eine Erinnerung an diese Zeit.
Also das Bild sieht man auf deinem Instagram-Account. Man findet es auch sofort. Es gibt ja nur 20 Posts. Das ist nicht schlimm. Und trotzdem, du warst zweimal da. Und eure erste Begegnung,
ja.
Man kommt dann ja auch ins Gespräch,
ja.
Muss aber irgendwie nicht glatt gelaufen sein, oder? Ich glaube, Anke war, meine ich, dass sie gesagt hat, irgendwie war Sand im Getriebe. Und dann meinte sie aber, nee, aber dann war, glaube ich, alles gut, weil sie ist ja auch noch ein zweites Mal gekommen. Erinnerst du dich an irgendetwas?
Ja, nein, ich kann mich nur erinnern, dass ich bin ja aufgewachsen mit RTL Samstagnacht. Also
ja, das, Wochenshow hat Anke ja, dann gemacht bei Sat.1.
Anke war für mich, das war für mich eine fast schon mythologische Figur. Und wenn man dann auf einmal dieser Person gegenüber sitzt, ist, also ich kann das nur so erklären, dass ich wahrscheinlich wahnsinnig nervös war und so wie ich mich ein bisschen kenne, wenn ich nervös bin und beeindruckt bin, dann verschließe ich mich eher. Ich bin dann nicht die, die dann losredet, und, sondern dann ziehe ich mich eigentlich zurück. Also ich weiß nicht, mir hat mal in der Schule ein anderes Kind, das ich eigentlich ganz toll fand und unbedingt befreundet sein wollte, einen Brief geschrieben, sie würde gerne mit mir befreundet sein, ob ich nicht am Nachmittag mit ihr spielen möchte. Und ich war so aufgeregt, dass ich nicht zurückschreiben konnte. Und diese Freundschaft gab es dann nicht, obwohl ich die eigentlich auch unbedingt wollte.
Ja.
Das ist so, also ich habe das immer wieder erlebt, dass ich so Menschen kennengelernt habe, die ich eigentlich sehr, eigentlich vielleicht sogar auch mir sehr hätten helfen können. Aber ich war dann nicht, also es ist so was Kleinliches vielleicht in mir, dass ich es dann nicht schaffe, mich zu öffnen aus Verlegenheit oder ja, weil es mir zu viel Angst einflößt. Und vielleicht war das so ein kleiner Moment, aber wir haben es ja dann schnell überstanden.
Es ist ja auch wieder lange her und Anke weiß auch nicht mehr genau, was das war, aber irgendwie hat sie gesagt, na, die Sophie fand mich, glaube ich, blöd, oder?
Also nein,
das habe ich so in meiner Erinnerung. Ich weiß nur, wir haben nämlich neulich darüber gesprochen und ich habe ihr gesagt, ich spreche mit Sophie.
Ja, also dann kannst du ihr sagen.
Eigentlich wäre sie heute hier gewesen.
Nein. Und
aber
was ist dann
passiert? Sie dreht heute.
Ah, okay.
Sie dreht heute und das ließ sich auch nicht verschieben.
Ja, das ist...
Denn eigentlich habe ich gesagt, Anke, wenn Sophie kommt, kommst du bitte ins Studio.
Ja, und weißt du, sie hat auch sowas Tolles gemacht. Als ich auf Tour war, habe ich eine Zeit lang Freunde gefragt, ob sie den Merch-Stand betreuen. Und dann habe ich einfach so gesagt, ja, wer weiß, vielleicht kommt ja Anke Engelke in Köln. Und dann stand sie wirklich da um 17 Uhr. Okay, wo muss ich aufbauen? Wo sind die Kartons und so? Wie viel kostet diese CD? Was? Das muss doch 2 Euro teurer sein und so. Ja, und dann hat die voll die Merch verkauft nach dem Konzert im Gloria in Köln, war das.
Stimmt, daran erinnere ich mich auch, dass sie es erzählt hat. Und es gab aber eine kleine Situation, die sie mir neulich geschildert hat, die sie wahrscheinlich ein kleines bisschen verstört hat. Aber sie meinte, Chrissy, wenn mit dir sprichst, ich bin nicht sicher, ob das gut geht. Ob das gut geht mit euch beiden. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Ich sage, wieso denn nicht? Und sagt, die Sophie ist speziell.
Oh.
Und so weiter. Also,
das tut mir leid.
Nein, nein, das ist doch alles. Sie liebt dich ja, sie ist Fan. Und sie erzählte folgende Sache. Nee, die Sophie, und ich meine, sie hat gesagt, dass sie das ein bisschen irritiert hat. Die Sophie unterhielt sich mit ihrer Band und sie sagte dann, ja, in der Band, da unterhalten wir uns dann so backstage immer über so Sachen. Wenn wir jetzt alle mit dem Flugzeug abstürzen, wen aus der Band würden wir als erstes aufessen?
Ja, das stimmt. Das war eine Zeit lang so mein Lieblingsthema. Wen würde man zuerst essen? Weil das Ding ist eben, man isst eigentlich die zuerst, die man am meisten mag.
Aber die schmecken doch nicht besser.
Nein, doch, aber guck mal, wenn du jemanden gar nicht magst, zum Beispiel stell dir vor, du stürzt ab in einem Flugzeug und aus einem kuriosen Anlass sitzt der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika neben dir.
Mhm.
Und dann bist du da in den Anden, alle sind tot, nur du hast überlebt. Würdest du dann von seinem Bäckchen knabbern? Oder dann doch lieber von Ankes? Wahrscheinlich würdest du die Anke zuerst auffressen.
Okay, ja.
Und du würdest überleben, wenn du sie isst.
Ja.
Beim anderen wäre ich mir nicht so sicher. Da gibt es vielleicht eine Nahrungsmittelvergiftung.
Mit anderen Worten, sie muss richtig Angst haben vor eurer nächsten Begegnung.
Ja, genau. Nein, ich bin ja jetzt Vegetarierin geworden, also es wäre auszuschließen. Aber vielleicht wachsen ja auch Moose oder so an jemandem, wenn er länger liegt.
Und die sind dann wieder sehr bekömmlich. Sophie, kurze Autorvervollständigung, du bist ja jetzt Autorin. Kurze Autorinvervollständigung. Vervollständige folgende Sätze ganz spontan.
Ja.
Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt
nichts.
Nie.
Nein, weil...
Wenn welches?
Nein, ich...
Sophie, wenn kein, welches?
Es gibt kein Tattoo,
Sophie,
das...
Sophie, wenn welches?
Das nichts. Ich würde eine Stechmaschine nehmen und sie mit Wasser füllen und ein unsichtbares Tattoo einer Alpendohle.
Okay, aber man sieht es halt nicht.
Man sieht es nicht.
An welcher Stelle?
Unter dem Fuß, an der Fußsohle.
Das ist, glaube ich, unangenehm.
So würde ich dann fortan jeden Tag auf eine Alpendohle treten.
Was ich ja wirklich mag, auch wenn es keiner vermuten würde.
Whitney Houston. Whitney Houston liebe ich. Justin Bieber, seine Musik höre ich auch sehr gerne. Ich glaube, ich verfolge sogar Justin Bieber auf Instagram. Dirty Pleasures.
Ja, Guilty Pleasures. Hätte man wirklich nicht vermutet.
Ja.
Das finde ich sehr schön. Früher wollte ich mal so sein wie...
Christian Kracht.
Wie Christian Kracht, ein Autor, ein Schriftsteller,
ja.
Von dem ich noch nie was gelesen habe. Ja. Aber er ist ja ein Bestsellerautor. Jedes neue Buch ist ein Ereignis.
Ja, du musst, aber ich kann dir sagen, welches Buch du lesen musst. Und zwar das Ich werde hier sein im Sonnenschein wie im Schatten.
Okay.
Von Christian Kracht. Und Christian Kracht ist auch so ein Mensch, den ich sehr bewundere und verehre und liebe, den ich auch nicht kenne.
Kurze Frage, ist der Schweizer?
Der ist auch Schweizer,
okay,
ja.
Ich verstehe, ja.
Das ist meine...
Du, Roger und Christian.
Mein schlecht versteckte Patriotismus kommt hier zum Vorschein. Ja, also ich wollte sein, oder ich war sehr... Christian Kracht, Pippi Lottirist, auch eine Schweizerin Künstlerin.
Mhm. Eine bildende Künstlerin.
Künstlerin, ja. Die hat dieses berühmte Video gemacht, wo sie die Straße hinuntergeht. Also sie nicht, aber eine Frau hüpft die Straße hinunter, in der Hand eine Stechlilie, heißen die, glaube ich, eine Pflanze, mit der sie aber alle Autoscheiben einschlägt. Und die jetzt vielleicht nicht so sehr in der kontemporären Kunst zu Hause sind, kennen dieses Motiv, weil Beyoncé das gestohlen hat für eines ihrer berühmtesten Videos, wie sie so die Straße runterläuft und die Fensterscheiben zertrümmert. Allerdings glaube ich eben sehr, dann wieder doch sehr vulgär mit einem Baseballschläger und nicht mit einer Stechlilie.
Auch dies ist eine kleine Szene, die auftaucht in dem Roman, ja, dass Beyoncé es geklaut hat.
Ja, ja. Man muss da schon sehr genau sein.
Pippi Lotti heißt sie. Pippi
ja,
Lottirist.
Und bei der Gelegenheit möchte ich auch sagen, dass Ne me quitte pas von Jacques Brel ist eigentlich von Franz Liszt, also der Refrain. Also berühmte Künstler sind eigentlich meistens die am besten stehlen. Auch ich versuche mich bisher sehr unerfolgreich in dieser Übung.
Von wem hast du versucht zu stehlen? Also du meinst, du stiehlst und es merkt keiner.
Es merkt keiner, ja. Also zum Beispiel eben der Großvater, der und das Mädchen vor der Scheibe hüpft, das ist eigentlich entlehnt einer Erzählung von Sophie Teuber-Arp, das ist eine schweizerische Künstlerin, deren Vater hatte glaube ich, wie hieß es schon wieder, Lungen, also diese Lungenkrankheit.
Ja.
Und sie, also sie ist nicht vor dem Fenster hin und her gesprungen, aber der war wohl in einem Zimmer in der Familienwohnung eingesperrt und man konnte den nur so ab und zu besuchen. Mhm. Das habe ich in ihrer Biografie gelesen und daraus dann dieses Märchen geschrieben.
Von den Weiserinnen.
Mhm.
Ich glaube, der Mann im Mond ist...
Der Mann im Mond. Das ist der Versuch, nicht religiös zu sein, aber trotzdem seinem Bedürfnis nach einer Erklärung für die Unendlichkeit nachzukommen.
Ja, der Mond.
Dass auch auf dem Mond ein Mann sein muss.
Ich hätte sogar gedacht, du sagst vielleicht, ich glaube, der Mann im Mond ist eine Frau.
Nein, ich glaube, Frauen brauchen keine Menschen auf dem Mond. Frauen sehen den Mond und denken, der Mond.
Der Mond.
Sie sind sich selbst genug.
Würdest du gerne auf den Mond? Also ich sag mal so,
nein.
4 Tage hinreisen, halben Tag auf dem Mond verbringen, so ein bisschen rumhüpfen, Steine sammeln für die NASA und 4 Tage wieder zurück. Obwohl, es geht schneller, glaube ich. Man kommt, glaube ich, schneller zurück, oder?
Nein. Ich würde meine Energie für Sachen benutzen wollen, die in meiner unmittelbaren Umgebung schieflaufen.
Was ich immer dabei habe...
Ein Schweizer Taschenmesser.
Der Klassiker.
Ja, aber das...
Brauchst du es auch? Wann hast du es zuletzt angewendet?
Ständig. Wassermelone schneiden zum Beispiel.
Okay.
ja, so irgendwelche Schnüre aufschneiden, Flaschen entkorken.
Muss man in der Schweiz einen Führerschein machen für das Schweizer Taschenmesser?
Sich wehren im Park abends.
Musstest du aber nie. Berlin.
Nein, aber man hat es halt dabei. Für alle Fälle. Aber dann muss man es auch noch ganz schnell aufkriegen.
Oder? Ich muss was gegen das Nichtstun tun, denn...
Nein, ich muss nichts gegen das Nichtstun tun. Ich kann, also es gibt keine Situation, in der ich nichts tue. Kannst du das irgendwie anders fragen? Es tut mir leid, dazu fällt mir nichts ein.
Das ist ganz interessant. Wolltest du jetzt gerade sagen, dass du nur sehr schwer nichts tun kannst?
Ja, ich denke, so ist es.
Ah, ich muss was gegen das Nichtstun tun. Ich habe das nur so zitiert. Ich dachte, du würdest es vielleicht erkennen. Es ist eine Songzeile von Balbina.
Ah.
Ich muss was gegen das Nichtstun tun, denn das Nichtstun tut mir gar nicht gut.
Aha.
Und ich habe mir gedacht, ja, guck mal, du als Berlinerin, lange in Berlin gelebt, du magst ja auch so ein bisschen so etwas skurrilere Ansätze in der Musik. Und da habe ich mir gedacht, du erkennst diese Zeile bestimmt wieder.
Nein, das tut mir leid, das habe ich nicht erkannt. Aber
ich muss was gegen das Nichtstun tun, denn das Nichtstun tut mir gar nicht gut.
Ja, das ist so ein guter Satz. Den werde ich mir merken. Vielleicht sollte ich mir das tätowieren, anstatt die Alpendohle.
Oder? Und die Aussage stimmt ja dann offensichtlich auch für dich, dass das Nichtstun dir gar nicht gut tut.
Ich bin halt so ein bisschen der nervöse Typ. Also ich muss dann schnell aufstehen und mich mit etwas beschäftigen. Ich mag nicht so die Stimmung, die aufkommt, wenn nichts passiert.
Mhm.
Ich finde es bedrohlich.
Weil du dann in dich selbst reinhorchen musst.
Ja, schrecklich. Ja.
Und da Dinge entdeckst, vor denen du eigentlich dein Leben lang weggelaufen bist.
Nein, dass da nichts ist. Davor, so. Dass da nichts ist.
Ja. Dafür vermarktest du dieses Nichts aber echt gut. Okay, so, wir haben noch zwei kleine Sachen.
Stille Wasser sind nicht immer tief.
Oh, manchmal sind sie auch wirklich einfach nur stille Wasser. Okay, jetzt kommt etwas, das ist groß, aber auch einfach. Oder auch nicht. Liebe ist. Da habe ich mir gedacht, da haust du bestimmt schon irgendwas raus, was du in irgendeiner Textzeile auch mal wunderbar verarbeitet hast.
Liebe ist nicht die Antwort auf alles. Love is not the answer to everything.
Ah, von wem ist der Song? Love is not the answer to everything.
Von David Bowie.
Was ist David? Aus?
Ja. Aus seinen ganz frühen Jahren, als er am Genfer See gelebt hat. Hm. Als er sich zurückzog aus seiner Drogensucht. Und sein Manager hat ihm gesagt, nur am Genfer See ist es so langweilig, dass du da wirst du es nicht mehr brauchen.
In Berlin hat es aber auch ganz gut geklappt für ihn, von den Drogen wegzukommen.
Wirklich? War er hier mal?
Er war deswegen, hatte er seine Berlin-Jahre gehabt. Er hat ja auch hier Heroes geschrieben.
Ach so, und da hat er keine Drogen?
In Hansa-Studios. Nein, weil er und Iggy Pop in Los Angeles einfach komplett wirklich über alle körperlichen Verhältnisse gelebt haben. Drogen und so weiter und so fort. Und deswegen ist er nach Berlin gegangen, weil er die 20er Jahre ganz toll fand und Berliner Künstler. Und aber auch, um hier zur Ruhe zu kommen. Er war ja auch in Nachtclubs und das war er auch. Aber ich glaube, hier ist er quasi gesund geworden. Berlin war für ihn eine Art Sanatorium.
Ich habe noch nie gehört, dass jemand nach Berlin kam, um auszunüchtern. Auch hier David Bowie, ein Pionier.
Bei David Bowie war es so. Gibt auch eine wunderbare Graphic Novel von Reinhard Kleist über seine Berlin-Jahre.
Der hat auch nichts getrunken in der Zeit.
Ich glaube, er hat wahnsinnig gesund gelebt
okay.
in der Zeit. Also er hat auch gefeiert.
Und dann hat er so mit Blixer Bargeld, haben die auf der Bank gesessen und Beckenbodentraining gemacht.
Ich glaube schon. Ich glaube, er hat ganz viel Milch getrunken.
Okay.
Nein, und jetzt kommt's. Er hat ja mit Iggy Pop eine WG gehabt.
Ja, das
und
weiß
Iggy
ich.
Und Iggy Pop hat seine Milch immer getrunken und daraufhin hat er, es ist eine Geschichte zumindest, hat er Iggy Pop aus der eigenen Wohnung geschmissen, weil der, glaube ich, auch wirklich total chaotisch war. Aber der musste in eine andere Wohnung ziehen.
Ja, das ist ja wie bei den kleinen Kindern. Also wenn bei mir meine Tochter die Milch von meinem Sohn trinkt, dann müssen wir sie trennen.
Das Problem gab es schon bei Bowie. Ich sage es dir. So, letzte Autorin-Vervollständigung.
Ja.
Das letzte Mal hat mich Musik überwältigt.
Da habe ich, das war eigentlich gestern, habe ich mir die Aufnahme gehört von Jacqueline Dupré, spielt sie Kohl Nidrei von Bruch. Also es ist ein klassisches Stück.
Eine Cellistin, eine der berühmtesten Cellistinnen der Welt.
Genau, sie war verheiratet mit Daniel Barenboim.
Mhm.
und hat das Kol Nidre, das ist ja das eines der Gebete vor Yom Kippur. Ich hoffe, ich mache jetzt hier keine Fehler. Das gehört zu diesem Feiertag, dass man das singt. Und er, der Bruch, hat das dann ein klassisches Stück daraus gemacht. Bruch war ja selber nicht jüdisch und Jacqueline Dupré eigentlich auch nicht. Die ist dann aber konventiert, als sie mit Daniel Barenboim verheiratet war. Mhm. Und sie spielt das. Und das zeigt mir auch, sie spielt das mit so einer tiefen Hingabe und Offenheit und mit so einem Verständnis für was es ist oder macht es zu dem, was es sein soll, zu diesem Gebet, zu dieser Befreiung oder zu diesem Trost, glaube ich, den es sein soll. Das schafft sie. Das ist, ich glaube, das ist so ein Beispiel für was Kunst kann und warum es auch so falsch ist, wenn man sagt, keine Ahnung, man darf nicht Musik spielen aus einem anderen Land, weil man da irgendwie die Kultur stiehlt oder so. Das ist in meinen Augen ganz falsch, weil es eigentlich umgekehrt ist. Es ist eigentlich, die Kultur und Kunst macht genau das. Es kann Verbindungen schaffen zwischen Dingen, die eigentlich nicht zusammengehören. Ja. Und findet so eine Ebene, die uns alle verbindet, die eben nicht biografisch und nicht politisch, geopolitisch quasi organisiert ist, sondern menschlich, ganz tief unten.
Ja.
So die tiefste Strömung.
Wie hieß das Stück?
Kol Nidre. Okay. Vielleicht spreche ich es nicht richtig aus. Aber K-O-L-N-I-D-R-E-I.
Muss ich mir gleich anhören.
Und das ist fast die schönste Melodie, die es gibt auf der Welt.
Höre ich mir sofort an. Deswegen müssen wir jetzt auch Schluss machen.
Okay, also.
Ich muss mir das anhören. Sophie, danke für die Begegnung.
Ja, ich danke dir.
Mega interessant. Es war mega schön. Dein Buch, das du geschrieben hast, deinen ersten Roman, der heißt Walzer für niemand, wie dein klassischer Song von damals. Und du hast dir da sehr viele Dinge ausgedacht, von denen Menschen natürlich erstmal denken, das hat die Sophie in ihrem Leben selber erlebt, weil es so viele Parallelen gibt. Aber das meiste ist einfach wirklich fiktiv. Es sind die Sachen, die du gerne erlebt hättest, wie zum Beispiel diese wunderbare Situation auf Seite 71. Du als Tochter eines Militärattachés durftest beim Tag der Angehörigen als Offizierskinder bei einer Manöverübung mitfliegen. Da habe ich mir gedacht, was für ein fantasievolles Kind sie vermutlich immer gewesen ist. Tag der offenen Tür. Du darfst bei einer Militärübung mitfliegen.
Ja, ich danke dir sehr für die Einladung und für all das Wohlwollen und die Aufmerksamkeit, die du und Anke natürlich auch mir so lange schon entgegenbringt. Vielen, vielen Dank.
Ich war Granit, du warst Kristall. Zusammen waren wir hoffentlich...
Zucker.
Aus welchem Song ist das eigentlich nochmal von dir?
Ich glaube, das ist von Joni Mitchell.
Aber du singst es in irgendeinem Lied.
Ja, ja.
Aber weißt du, welches Lied es ist von dir?
Ja, das ist der Song heißt Finde mich.
Finde mich war das, okay. Denn das wusste ich jetzt nicht mehr. Sophie, ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Und bis die Tage.
Ja, bis die Tage. Ciao, ciao.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Katrin Simonsen und moderiere den MDR-Podcast Hormongesteuert. Es geht um die Wechseljahre. Und ja, ich bin eine von 9 Millionen Frauen in Deutschland, die gerade mittendrin stecken. Zusammen mit der Frauenärztin und Hormonexpertin Dr. Katrin Schaudig machen wir Frauen stark für diese Zeit. Wir erklären, warum wir auf einmal schlecht schlafen, grundlos gereizt sind, das Herz rast und wir Hitzewallungen haben. Und natürlich sprechen wir auch über die Hormonersatztherapie und die Angst vor Krebs. Hormongesteuert gibt es alle 14 Tage in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.